Wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, das ist Thema der Exerzitien. Vielleicht fragen wir uns jetzt ganz am Anfang der Exerzitien mal, was das Kreuz eigentlich in unserem persönlichen Leben, jedem Einzelnen, für eine Rolle spielt. Wie ist euer Bezug zum Kreuz? Das ist so eine Frage, die man dann mitnehmen kann in die Stille. Gut. Glaubensleben, aber auch im alltäglichen Leben. Ist es eher so, dass es so ein Stein des Anstoßes ist, ein Ärgernis oder irgendwie, dass man sagt, na, damit kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen. Eigentlich ist mir das eher fremd, dieses Kreuz. Man könnte sagen, es ist wirklich ein Kreuz mit dem Kreuz in der heutigen Zeit, weil man im sogenannten christlichen Abendland, also in Europa, haben immer mehr Menschen, denke ich, ein Problem mit dem Kreuz. Wie gesagt, wir machen es so heute und morgen, vor allem morgen, so ein bisschen eine Bestandsaufnahme, wie leben wir denn heute eigentlich? So ein bisschen wachrütteln einfach, das Ganze in Bezug aufs Kreuz. Ich denke, viele von euch kennen das noch, den sogenannten Herrgottswinkel. Vielleicht haben es auch viele noch im Haus. Ich meine, das Gott bei euch ist es auf jeden Fall, Margit und Friedel, weiß ich, kenne ich, haben wir schon oft davor gebetet. Das ist so eine Ecke, wo man sich zum Gebet versammelt, wo so das Kreuz in der Ecke ist, außenrum die Mutter Gottes, ein paar schöne Blumen. Das war früher normal oder über dem Esstisch. Wenn man aber heute in Wohnungen von jüngeren Menschen reingeht, findet man sehr selten, denke ich, noch ein Kreuz. Vor allem nicht mehr am Esstisch. 2018 war hier in Wien, in der Uni in Wien, war eine große Diskussion. Da ging es darum, dass die Kreuze aus den Hörsälen verschwinden sollen. Und man ist dann irgendwie so einen Weg gegangen, so über eine Hintertür hat man das dann tatsächlich durchgesetzt, auch bei den Räumen der Theologie, dass die Kreuze entfernt werden sollen. Und das war wirklich was Historisches, eine Zäsur im historischen Sinn, weil nämlich in den Hörsälen der Theologie, vor allem auch in Wien, was ja sehr bedeutend war, die Uni Wien, jahrhundertelang natürlich Kreuze waren und religiöse Zeichen, Mutter Gottes oder was auch immer, ist alles verschwunden. Und in Tirol gab es vor ein paar Jahren mal ein Votum von Schülern, die selber dann sich entschieden haben, die Kreuze sollen weg aus den Zimmern. Auch in Deutschland, für die Deutschen, die hier dabei sind, jetzt ist es ja ähnlich, dass da das jetzt vor ein paar Jahren eine Riesendiskussion war mit den Kreuzen. Was tun wir da jetzt? Also man will es eigentlich mehr entfernen in der heutigen Zeit. Und wir sind natürlich auch davon beeinflusst, auch als Gläubige. Deswegen war die erste Frage, die wir eigentlich immer uns wieder stellen können, so die Tage, was habe ich eigentlich für einen Bezug zum Kreuz? Was spielt das Kreuz für eine Rolle in meinem Leben? Also wir sind davon geprägt und woher kommt dieser gesellschaftliche Wandel? Woher kommt es, dass das so ist? Ich denke, es liegt zum einen daran, dass das Kreuz bis heute für jeden, einfach wenn man drauf schaut, also mit Corpus ist es ja noch deutlicher, es ist ein Ärgernis, das uns provoziert. Irgendwo schauen wir dahin, da hängt einer am Kreuz und viele Kinder schauen da dann, wir nehmen es ja meistens noch besser war als die Erwachsenen, aber sie schauen hin und merken, da hängt jemand dran, da stirbt jemand am Kreuz, da leidet jemand. Ein Ärgernis, das uns provoziert und irgendwo ein Stachel im Fleisch des jeweiligen Zeitgeistes ist. Das gilt für heute und genauso auch vor 200 Jahren, zur Zeit der Französischen Revolution, was auch immer. Aber es hält uns sozusagen einen Spiegel vor auch. Und die momentane Lebenseinstellung ist durch das Kreuz, durch den Blick aufs Kreuz, ist mal hinterfragt. Es stellt uns selbst in Frage, unseren Lebenswandel. Und das ist zum einen das, warum sich das natürlich Menschen können, das nicht mehr sehen, das Leid oder was auch immer, was dahinter steckt, sie wollen es weg haben. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist natürlich auch, dass das Kreuz irgendwo, wenn sie es nicht als Ärgernis auffassen, für Menschen belanglos geworden ist. Sie können gar nichts mehr damit anfangen. Sie haben überhaupt keinen Bezug mehr dazu. Es wird eigentlich banalisiert, würde ich sagen, dass man es in der Mode nimmt, in der Mode oder als Dekor, dass man sagt, okay, so ein schönes Kreuz ist irgendwie da so, es ist ein Modeartikel oder ein Dekorartikel. Oder auch kunsthistorisch wird das wildesten Sachen werden damit gemacht, mit dem Kreuz. Das hast du mir erzählt, Friedel. Irgendwo in der Kirche ist einfach zwei Dachlatten zusammen und das als Kreuz dahingestellt. Also das ist einfach auch vom Kulturhistorischen hat keinen Bezug mehr dazu. Da wird ganz komisch damit umgegangen. Und auch manche Politiker sagen, das betrifft schon Deutschland auch, obwohl es noch so gut war, dass der Söder gesagt hat, die bleiben hängen. Aber was hat er eigentlich damit gesagt? Er hat gesagt, dass das Ausdruck unserer Kultur ist, das Kreuz. Mehr nicht. Das zeigt halt unsere Kultur. Ist auch nicht richtig. Es ist auch eine Banalisierung des Kreuzes. Das trifft es nicht, was das Kreuz wirklich darstellen soll. Wir werden die Tage noch tief eindringen in das Geheimnis, was das Kreuz darstellt. Aber wie gesagt, so ist der Stand heute. Und es ist gut und es ist auch wichtig, dass das Kreuz nach wie vor provoziert und in uns irgendwo Dinge hervorruft. Ich meine, wie gesagt, die einen können gar nichts mehr damit anfangen. Aber es, trotzdem werden sie sich irgendwie Gedanken machen, ja, was haben denn die Christen dann gefunden? Und es ist gut, dass man eigentlich drüber nachdenkt, was hat es denn eigentlich für eine Bedeutung, indem man es entweder verbannt, sagt, das will ich nicht sehen, oder indem man sagt, das geht mir nichts an. Das Kreuz sensibilisiert uns, vor allem für das Leid. Das Leid auch der anderen Menschen, aber auch fürs persönliche Leid. Wir sind nicht irgendwie, das Leid wird nicht irgendwo abgeschoben in eine Grauzone, sondern wir haben es, wenn wir das Kreuz anblicken, vor Augen. Und das haben wir ja, wenn wir ehrlich sind, im Leben ständig. Es gibt kein Leben ohne Leid. Jeder, der versucht, das Leid aus dem Leben rauszuschieben, ist irgendwo arm dran, weil es einfach nicht geht. Und genauso ist es auch mit dem Kreuz, dass es uns sensibilisiert für das Leid. Wir werden auch noch auf das Thema eingehen. Es geht nicht nur um Verherrlichung, sondern einfach auch mal das wieder wahrzunehmen. Und das Kreuz kann natürlich auch zu einer Kultur der Wahrhaftigkeit anleiten. Weil das hält uns, habe ich schon gesagt, einen Spiegel vor. Es hält uns einen Spiegel vor, dass ja auch wir irgendwo was damit zu tun haben, dass Christus am Kreuz geendet ist, dass Christus ans Kreuz gegangen ist. Dass wir eben nicht so makellos sind, das zeigt uns auch, wir Menschen sind schuld daran, dass Christus ans Kreuz gegangen ist. Nicht im Sinne von einem Vorwurf, aber unsere Sündhaftigkeit hat Jesus dazu veranlasst, in seiner Liebe uns zu erlösen. Aber wie gesagt, da werden wir noch eindringen. Aber eben, dass wir nicht so perfekt sind, wie wir es gern wären heutzutage. Der Mensch will gern gut sein, perfekt sein. Aber wir sind fehlbar. Das sehen wir am Kreuz, dass wir vor allem auch vor anderen nicht so gut sind, wie wir das vielleicht gerne wären. Jesus macht am Kreuz deutlich, was er eigentlich sein ganzes Leben und vor allem in der Bergpredigt angekündigt hat. Nämlich Gewaltverzicht, er hat die Liebe gepredigt, er hat den Frieden gepredigt, die Feindesliebe gepredigt. Und das hat ihn letztendlich ans Kreuz gebracht. Und ich denke, das ist auch wichtig zu sehen, oder es ist ein wichtiger Anstoß in der heutigen Zeit, was Jesus auch gepredigt hat, weil es hängt zusammen, das Kreuz und seine Predigt hängt zusammen. Es ist die Folge seiner Predigt, seines Auftretens, der Liebe und auch die, ja, wie soll man sagen, dann die wirkliche Vollendung der Liebe am Kreuz. Es ist wichtig, dass wir heute auch das als Anstoß nehmen, Vergebung, Nachsicht, Feindesliebe, in unserer heutigen Gesellschaft, wo sich immer mehr polarisiert, man merkt es auch sowohl politisch als auch gesellschaftlich, es polarisiert sich immer mehr, na, wenn der sich nicht entschuldigt, dann ich gehe auch nicht hin. Also selber schuld. Naja, wenn er sich so blöd anstellt. So denken wir oft. Aber es geht darum, tatsächlich einen Schritt der Vergebung zu tun, auf jemanden zuzugehen. Nicht im Sinne von alles gefallen lassen, aber im Sinne von einen Schritt in die richtige Richtung zu tun, um auch mal den Hass zu durchbrechen. Das Kreuz ist im Letzten, und das wird jetzt unser Thema vor allem sein, ein Symbol der überwindenden Kraft Gottes. Was Gott für uns getan hat, wird am Kreuz ganz deutlich. Und das ist wichtig, das ist vor allem für uns wichtig, auch das richtige Verständnis im Umgang mit dem Leid, in dem, was Jesus getan hat, dass in der Auferstehung nach der Kreuzigung die Wunden, die das Kreuz Jesu geschlagen hat, und die Passion, dass die eben nicht ausgelöscht werden. Die Wunden sind nicht weg. So sondern sie werden verwandelt. Sie werden verklärt. Jesus ist als der Auferstandene mit seinem Wundmalen erschienen. Die Wunden waren deswegen nicht weg, aber sie sind verwandelt worden, sie sind verklärt worden. Und das ist genau der Unterschied im Umgang mit dem Leid, vor allem für uns Christen, in Bezug auf andere gesellschaftliche Strömungen oder Religionen, dass wir mit dem Leid ganz anders umgehen, dass wir nämlich im Leid und durch das Leid die Hoffnung sehen, die uns eben in die Auferstehung führt, die uns in die Heilung führt, in die Verklärung der Wunden, die nicht weggenommen werden oder ausgelöscht worden, sondern verwandelt durch diese heilende Liebe Gottes. Sie werden geheilt, unsere Wunden werden geheilt durch Christi Wunden, durch seine Wunden sind wir geheilt, wir kennen das. Und sie werden transformiert. Wir haben vorhin darüber gesprochen, liebe Barbara, wie auch Wunden verwandelt werden, zum Segen für andere Menschen, meine Wunden. Wie gesagt, ich werde am Ende nochmal kurz zumindest erzählen, was der Herr wirklich auch tut durch eigene Wunden, indem er dann für andere Segen schenkt. Sie werden transformiert, wirklich zu was Gutem gemacht. Und vor allem ist es wichtig, auch gerade an seinen Wunden wurde der Auferstandene erkannt. Von Thomas, mein Namenspatron. Er hat ihn in den Wunden berührt und so hat er erkannt, mein Herr und mein Gott. Nicht in seiner, ja, in seinen Heilungen, in seinem, wo die Herrlichkeit deutlich wird. Nein, in den Wunden hat er ihn erkannt. Von denen, die ihm folgen, erkennen ihn vor allem an den Wunden. Und da sind wir sind ja dieses Jahr im Jahr der Hoffnung, ein wunderbares Motto will ich nicht sagen, das klingt so blöd. Leitthema für dieses Jahr, die Hoffnung, weil das ja auch wichtig ist. Und diese Hoffnungsperspektive hat das ganze Leben Jesu letztendlich bestimmt. Und auch seine ganze Verkündigung, sein ganzes Auftreten war ein Auftreten der Hoffnung, auch für uns. Und er hat beim letzten Abendmahl, und das ist wichtig auch zu sehen, beim letzten Abendmahl hat er das Wort gesprochen, er war voller Hoffnung und hat gesagt, er wird wieder trinken von diesem Weinstock. Er wird wieder trinken von dem Weinstock im Reich Gottes. Er sagt zuerst, ich werde nicht mehr jetzt mit euch von diesem Weinstock, aber wieder trinken im Reich Gottes. Und das ist die Hoffnung, dass es eben weitergeht. Das ist diese Transformierung, diese Verwandlung der Wunden in wirklich in diese Verklärung, diese Herrlichkeit Gottes. Er wird wieder, und diese Hoffnung ist eben ein wichtiger Teil unseres Glaubens. Drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe. Hoffnung steht in der Mitte und ist auch das Thema dieses Jahres. Und dieser Glaube an die Auferweckung des Gekreuzigten, das reißt eben für viele Menschen so eine aufgehende Hoffnung auf. Und das kann auch den vielen Suchenden, über die wir morgen sprechen werden, die vielen Suchenden und vielleicht auch die, die nicht glauben wollen, kann das wirklich was sagen, dass diese Hoffnung auf die Auferweckung, auf die Auferstehung durch das Leid hindurch, das kann vielen heute helfen. Aber da werden wir uns ganz langsam dran tasten. Genau dafür sollen ja die Exerzitien dienen. Also, Engel des Herrn war doch schon, oder? Genau, also genau dazu, diese Hoffnung zu schauen, dazu sollen jetzt auch die Tage dienen. Es geht wirklich darum, dass ihr auch gestärkt und nicht irgendwie traurig oder angstvoll oder sowas hier weggeht, sondern es geht darum, diese Hoffnung, die uns der Herr im Kreuz gibt, auch wieder zu finden und dass sie sich festigt für euch, aber auch für, wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, ist das Thema, auch für die, denen ihr dann Zeugnis gebt, denen ihr gegenübertretet. Und dazu ist es, jetzt kommen wir zur Mutter der heiligen Hoffnung. Dazu ist es gut, zunächst mal auf die zu schauen, die unter dem Kreuz stand, nämlich auf Maria. Die Gottesmutter hat immer vertraut, Hoffnung ist ja auch viel, hat viel mit Vertrauen zu tun, sie hat immer vertraut, dass Gott gut ist oder sein Plan gut ist, auch wenn sie es nie verstanden hat. Sie hat wahrscheinlich unter dem Kreuz überhaupt nichts mehr verstanden. Was ist jetzt los, denkt sie sich, der Sohn Gottes am Kreuz, Jesus, mein Sohn, muss da sterben, du musst das mitmachen. Sie hat wahrscheinlich überhaupt nichts verstanden, aber hat nie aufgehört zu hoffen. Sie macht es uns vor, eben zu hoffen, gerade dann, wenn alles hoffnungslos erscheint. Sie vertraut eben auf das gute Wirken Gottes, auch durch das Leid hindurch. Weil Maria einfach auch schon, ja, dadurch, dass sie hat ja immer wieder auch das in ihrem Herzen bewahrt und hat immer wieder auch darüber nachgedacht, was hat Jesus jetzt gesagt, auch was die anderen dann, die Jünger irgendwelche komischen Sachen erzählt haben und es gar nicht verstanden haben. Aber Maria hat es erstmal in ihrem Herzen bewahrt, hat darüber nachgedacht. Sie hat vertraut, bewahrte alles in ihrem Herzen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Tage jetzt wirklich wie Maria auch mit ihr und das Kreuz gehen und diese Haltung auch lernen, dass wir dazu dienen, auch dieses Schweigeexerzitien, dass wir auch jetzt wirklich dieses, was Gott uns sagt, darüber nachdenken, dass wir mit ihr gemeinsam unter das Kreuz Jesu gehen und dass wir uns in das Geheimnis ihres gekreuzigten Sohnes einführen lassen. Von Maria lernen wir, ganz still zu werden vor Gott, zu schweigen. Das ist vielleicht jetzt für viele, gerade jetzt auch die es zum ersten Mal machen, eine ganz neue Erfahrung zu schweigen, Schweigeexerzitien. Warum machen wir das eigentlich? Warum schweigen wir oder warum ist das Schweigen so wichtig? Das Bedürfnis nach Stille ist in jedem Menschen grundgelegt. Jeder Mensch hat dieses Bedürfnis nach Stille. Und wenn wir ehrlich zu uns selber sind, haben wir das alle irgendwo, dass wir mal sagen, na, irgendwie würde ich mal lieber jetzt ein bisschen meine Ruhe haben und so eigentlich in die Stille gehen. Also das ist im Menschen grundgelegt. Jeder hat diese Sehnsucht nach Stille. Aber wie sieht es aus mit der Stille? Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie sieht es bei uns aus, bei mir aus? Wie sieht es in der Welt heutzutage aus mit der Stille? Ich würde sagen, es ist sehr, sehr schwierig, Stille zu finden. Es sieht eher schlecht aus. Wir sind alleine dadurch, sind wir, übrigens, guter Tipp, ich würde das Handy tatsächlich ausmachen jetzt die Tage, weil auch das, auch wenn man nicht spricht, aber wenn man viel liest oder viel schreibt oder so, es ist im Prinzip auch keine Stille. Also insofern als Empfehlung, ich würde auch das Handy auslassen und das wird befreien. Ich sage es Ihnen, das ist wirklich sehr befreiend. Wir sind nämlich immer wie irgendwelchen Reizen ausgesetzt. Heute wahrscheinlich mehr denn je durch die digitale Welt, durch alles, was auf uns einströmt, durch die Werbung und sowas. Und ja, verschuldet, selbstverschuldet, aber auch oft unverschuldet. Man springt uns schon die Reklame von irgendwo an, die Werbung, und man kann gar nicht jetzt wegschauen, gerade im Bereich der der Sexualität oder sowas, da ist leicht bekleidete Damen und man, auch als Ordensmann, man hat gar nicht die Möglichkeit wegzuschauen. Also wir sind diesen Reizen ausgesetzt, ob wir wollen oder nicht, das ist sehr schwierig. Manchmal einfach, ja, wir sind einfach immer irgendwelchen Reizen ausgesetzt. Und wir beschäftigen uns auch oft mit irgendwelchen Dingen, die eigentlich gar nicht wichtig sind, mit irgendwelchen unwichtigen Dingen. Wir bedenken dann oft, es müsste unbedingt sein, aber muss es sein, dass man auch im frommen Sinne, muss man jetzt da 2 Stunden auf CutNet irgendwelche Berichte lesen, muss man sich da alles reinziehen, muss ich alles wissen, muss ich wissen, was der Papst da und da gesagt hat, muss ich wissen, was der wieder gesagt hat. Es geht nicht um eine Grundinformation, das brauchen wir natürlich, aber es geht um diese zu viel auf uns einströmt, was zu viel auf uns einströmt. Und wir denken so oft, das ist so wichtig, betrachten es als unbedingt notwendig. Und wir betrachten oft Schweigen als was Sinnloses, als Zeitverschwendung. Das bringt uns ja nichts, wenn ich jetzt da sitze und schweige. Warum soll ich mich zur Anbetung setzen? Ich könnte jetzt da, den Garten umgraben. Das denke ich jetzt an Friedel. Bier trinken. Das wäre sinnvoll. Nein, also wir kennen das. Wenn wir jetzt die Wahl hätten zwischen... Einfach ganz normal, also wenn wir abends sagen, so jetzt, ich könnte mich jetzt still ins Gebet setzen oder vor den Herrn setzen, oder ich könnte jetzt auch die neue Folge von, was gibt es denn so, einen Tatort anschauen. Für was würde man sich entscheiden? Kommt natürlich darauf an, wie gerne man Tatort schaut oder weiß nicht, was die Damen so schauen. Ich kenne mich dann immer so aus. Was Rosamunde Pilcher war es früher, ich weiß nicht. Also wenn wir da jetzt überlegen, wir hätten die Wahl, was würden wir machen? Würden wir uns für die Stille entscheiden oder eher für irgendeine Geschäftigkeit, die eigentlich ja, eher zerstreut? Also wir betrachten Schweigen oft als Nichtstun oder als sinnlos oder als Zeitverschwendung. Aber, und das ist das Wichtige für uns im religiösen Sinn oder überhaupt für jeden Menschen gilt es eigentlich, aber für uns ganz besonders als religiöse Menschen im Schweigen sind wir höchst aktiv. Wir sind höchst aktiv. Nämlich, es geschieht dann innerlich, es ist nicht äußerlich, es geschieht innerlich über die Analyse, über uns selbst zum Beispiel, dieses Selbstreflektieren, diese Selbsterkenntnis. Und um uns selber wahrzunehmen, müssen wir still werden und schweigen für diese Selbsterkenntnis. Und ich denke, das ist ein großes Problem heute, vor allem bei jungen Menschen, dass sie ja irgendwo so vielleicht auch unruhig sind oder unzufrieden sind in vielen Bereichen, weil sie einfach nicht mehr die Möglichkeit haben oder sich die Zeit nicht nehmen, über sich selber nachzudenken. Wer bin ich denn eigentlich? Frage, was bin ich, Mann oder Frau zum Beispiel, spielt da ja auch mit rein. Aber auch die Frage stellen sich junge Menschen oft nicht als Anklage, meine ich jetzt nicht, sondern vielmehr als Effekt in der heutigen gesellschaftlichen Strömung. Also die Analyse über sich selbst nachzudenken, über seine Stärken, über seine Schwächen, dazu brauchen wir die Stille und dazu sind wir höchst aktiv im Schweigen. Und die richtige Selbsterkenntnis zeigt uns vor allem als gläubige Menschen, die Erkenntnis über uns selbst ist, wir sind das schwache Geschöpf, Gott ist der Schöpfer, der uns liebt und geschaffen hat. Und wir brauchen Jesus, wir brauchen Gott. Das ist eigentlich die tiefste Selbsterkenntnis, wenn man das aus ganzem Herzen sagen kann, Jesus, ich brauche dich, ich kann ohne dich nicht leben. Das ist die tiefste Wahrheit über uns selber. Und da müssen wir immer wieder hin. Und wie oft denken wir, ach, das kann ich ja nicht gut. Nachher, ich brauche dich jetzt eigentlich nicht. Ich brauche da nicht drum zu beten, weil das kann ich eh. Wir brauchen Gott immer. Wir könnten nicht mal atmen ohne Gott, ohne seine Gnade. Wir brauchen ihn. Also dahin zu finden in der Selbsterkenntnis, das wäre das Richtige. Und dazu müssen wir natürlich still werden. Die Beziehung zu Gott ist für uns Menschen, für jeden Menschen, ob er es weiß, ob er es nicht weiß, ob er es will oder nicht will. Aber die Beziehung zu Gott ist das Wichtigste für uns Menschen und die Grundlage unseres Lebens. Ohne diese Grundlage, ohne die Beziehung zu Gott können wir nicht wirklich leben. Wir können es nicht. Aber wie sollen wir jetzt Gott begegnen? Wie soll diese Beziehung aussehen mit ihm? Wenn das die Grundlage des Lebens ist, diese Beziehung zu ihm, wie soll das aussehen? Kommen wir zum Latein, Wolfgang. Was heißt Schweigen auf Latein?
Silentium.
Silentium, anderes Wort?
Tacere.
Tacere, Tacere, ja. Tacere. Tacere oder Tacere.
Also Tacere.
Tacere, genau. Also Schweigen heißt Schweigen, aber auch, und da kommen wir jetzt hin zu dieser Beziehung, aufhören. Schweigen. Latein ist ja meistens wunderbare Sprache, mehrere Bedeutungen. Schweigen oder aufhören. Und das Wort aufhören ist schon mal ganz, ganz interessant. Auf jemanden anderen hören. Unsere eigene Geschäftigkeit mal ruhen lassen und auf einen anderen hören. Schweigen, aufhören, selbe Bedeutung, Tatsache in Latein. Also unsere Geschäftigkeit ruhen lassen und auf jemanden oder etwas anderes hören, jemanden vor allem für uns. Wenn wir auf Gott hören, hören wir auf jemanden anderen. Und deshalb ist das Schweigen so wichtig, auf jemanden anderen zu hören, die leise Stimme Gottes in unserem Leben zu hören. Gott spricht leise in unser Leben rein, beständig und immer bis zu unserem letzten Atemzug, aber er schreit nicht, er drängt sich nicht auf. Sie würden ja auch nicht, Friedel, willst du deine Frau anschreien und sagen, ich liebe dich? Wahrscheinlich nicht. Oder wird es auch eher leise ins Ohr flüstern?
Wenn ich weit weg bin, kann ich auch schreien. Weit,
genau.
Das hört.
Also die Stimme der Liebe. Jetzt, ihr habt es ja eh nichts gehört. Die Stimme der Liebe ist leise. Sie spricht leise in unser Herz rein. Und so spricht auch Gott leise in unser Leben rein. Leise dieses Wort, ich liebe dich, mein Kind. Die schönste Sprache der Liebe ist das Schweigen. Das Schweigen ist die schönste Sprache der Liebe, einfach da zu sein. Einfach bei unserem Geliebten da zu sein. Im Schweigen. Und oft ist es ja so, gerade Frischverliebte, die sitzen da nebeneinander und grinsen sich an. Das ist schon so, das ist schon wirklich, es ist ja schön zuzuschauen, wirklich so verliebte junge Pärchen oder alte, wenn die sich einfach nur anschauen und grinsen sich an. Wunderbar. Die schönste Sprache der Liebe, die brauchen nichts sagen. Das ist ja so. Die brauchen nichts, sagen, sie schauen sich einfach nur an. Und so ist unsere Beziehung zu Gott auch. Einfach nur da sein. Da sein beim Herrn, seine Gegenwart genießen und für ihn da sein. Und wir brauchen nicht reden. Und es kann nämlich auch sein, dass wir in dieser Beziehung zu Gott auch im Gebet immer sprechen, immer denken, wir müssen jetzt, na Moment, den Rosenkranz muss ich noch beten, dann muss ich das Gebet noch beten und sowas. Auch im Gebet ist es wichtig, einfach mal da zu sein. Bei der stillen Anbetung zum Beispiel, was wir die Tage jetzt auch machen können, einfach mal bei ihm sein. Seien Sie einfach bei ihm, setzen Sie sich einfach vor den Herrn, er ist im Sakrament vor ihm, sind Sie einfach da. Nicht ihm irgendwas erzählen, sondern einfach bei ihm sein. Überlegen wir uns mal, wie das für uns wäre, wenn wir in dieser Sprache der Liebe, wenn der andere nur reden würde, der aber überhaupt nicht zuhört. Er redet nur, redet, hört aber nicht zu. Und wir alle sind immer mal wieder so vor Gott, je nachdem, was wir halt gerade am Herzen haben. Wir reden, aber wir hören nicht zu. Stunde Anbetung, stille Anbetung, Anführungszeichen. Ja, 5 Rosenkränze hat man vielleicht, das schafft man in einer Stunde, aber vielleicht 3 geschafft. So, Herr, ja, das war gute Anbetung. Ja, denkt sich vielleicht, ja, du hast gar nicht zugehört. Du hast mir jetzt zwar viel erzählt oder viel gebetet mit den Lippen, aber du hast nicht zugehört. Also wie wäre das für uns, wenn das Gegenüber nur redet, aber nicht zuhört? Und das ist immer gut, sich das habe ich jetzt in letzter Zeit schon öfter mal gerade in Bezug auf die Fastenzeit gesagt in den Predigten. Wir haben 2 Ohren und einen Mund. Also tun wir mindestens doppelt so viel hören, wie wir sprechen. Der Herr hat uns damit schon mit seinem Humor, den er ja hat, schon gezeigt, ja, Mensch, hör mehr, als dass du sprichst. Und der heilige Benedikt hat in seiner Regel, das habe ich auch jetzt letztens wieder zitiert, geschrieben, Reden und Lehren kommt dem Meister zu, Schweigen und Hören dem Jünger. Reden und Lehren kommt dem Meister zu, Schweigen und Hören dem Jünger. Da ist es für uns immer wichtig, sich zu fragen, wo stelle ich mich hin? Auf die Seite des Jüngers oder auf die Seite des Meisters? Und das gilt gerade jetzt auch in der Zeit der Exerzitien. Wir sind in seiner Schule. Ich rede zwar, aber ich versuche im Heiligen Geist zu reden für ihn und seine Stimme, ihm meine Stimme zu verleihen. Schweigen und Hören kommt dem Jünger zu. Reden und Lehren dem Meister. Wir sind in seiner Schule, wir sind seine Jünger, gerade die Tage jetzt hier bei den Exerzitien. Und machen wir es wie Maria, lassen wir uns wirklich von ihr an die Hand nehmen, damit wir tiefer auch in das Geheimnis des Kreuzes eindringen, dass wir wirklich auf ihn hören. Amen.